herzlich willkommen zu Flow Frequency mit Amisa.
Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und Spiritual Living. Ich bin Amelie.
Und mein Name ist Isabel.
Let's dive deep. Oh.
Namaste und ein ganz herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren neuen Podcast-Episode, diesmal eine Solo-Episode mit mir, Isabel. Und in der heutigen Folge möchte ich dich gerne so ein bisschen mitnehmen und mit dir tiefer eintauchen in den Yoga-Weg, den spirituellen Tiefgang durch den Yoga-Weg. Zu meinen Erfahrungen und ja, wie es zu diesem bahnbrechenden, herzöffnenden Moment in mir kam, das allererste Mal in meinem Leben, als ich das erste Mal in Indien war. Ich bin jetzt gerade auch in Indien bei meinem dritten Yoga-Teacher-Training, diesmal in Kerala, in Südindien, im tropischen Teil von Indien. Genauer gesagt in Varkala. Und ich bin hier gerade auf meinem Zimmer und habe versucht, alle Türen und Fenster zu schließen, um die Hintergrundgeräusche so gering wie möglich zu halten. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwie das ein oder andere Geräusch auch mal durchdringt, wie zum Beispiel ein Roller auf der Straße oder das Hupen von Autos oder so. Das nur mal als kurzer Disclaimer. Ja, ihr Lieben, ich verspüre gerade den starken Ruf, mich zu diesem Thema äußern zu wollen und ja, meine inneren Erfahrungen, meinen inneren Tiefgang mit euch teilen zu wollen. Und bevor ich meine Erfahrungen nach außen trage, möchte ich gern so ein paar allgemeine Infos zu Yoga und mit dir teilen, beziehungsweise insbesondere auf die tiefere Bedeutung, auf den Purpose vom ursprünglichen Yoga zu sprechen kommen. Denn da gibt es nämlich, wie der ein oder andere von euch vielleicht auch weiß, doch ziemliche Unterschiede zwischen dem Yoga, der im Westen praktiziert und gelehrt wird, und dem ursprünglichen Yoga, der aus Indien stammt, aus Rishikesh. Ja, wenn ich dich fragen würde, was ist Yoga, was kommt dir denn da zuerst in den Sinn? Wenn wir Yoga jetzt nur so aus dem Westen kennen, also aus unseren europäischen Ländern, aus den USA, dann assoziieren wir meist damit Yoga-Klassen, Yoga-Stunden. Und das geht dann so in Richtung Fitness, Stretching, Bewegung, den Körper fit halten, den Körper dehnen, gesund halten. Und das ist ein Teil des ganzheitlichen Yogas. Und das ist auch ein wichtiger und wertvoller Teil, weil der Körper ja unser Vehikel ist, unser Tempel, unser Zuhause für unsere Seele, für die göttliche Energie, die in uns verweilt und wohnt. Und dadurch ist es eben auch super wichtig und bedeutend, wenn man auf einem spirituellen Pfad ist, dass man den Körper auch in Einklang hält. Und der Körper ist ja auch direkt verbunden mit dem Geist und mit unserem Spirit, mit unserer Seele, die in uns verweilt. Genau. Als ich so zum ersten Mal zum Yoga kam und jemand dann mich fragen würde, was ist Yoga, dann würde ich, hätte ich wahrscheinlich sofort an irgendeine fancy Yoga-Pose gedacht. Irgendwie Pincha-Majorasana, den Unterarmstand oder ist das Skorpion eben auf dem Unterarmstand, wenn man dann noch die Beine über den Kopf sozusagen verschlägt oder die Füße dann in Richtung Kopf bringt. Oder den herabschauenden Hund, den heraufschauenden Hund, die ganz klassische Yoga-Posen, die in so gut wie jeder Yogastunde auch praktiziert werden. Als ich dann aber tiefer eingetaucht bin, ist mir dann bewusst geworden, dass der Yoga viel, viel, viel tiefer geht. Und vielleicht hast du das in einer Yogastunde, in der du auch starke Resonanz mit dem Lehrer verspürt hast, auch gemerkt, dass da ein großer Unterschied darin liegt, also zwischen einer Yoga-Klasse und einer Fitness-Klasse. Wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio eine Stunde nimmst oder selbst auch ein Workout praktizierst, dass du nach der Yogastunde vielleicht etwas gelassener, verbundener oder sogar in dir ruhend die Stunde verlassen hast. Ja, denn der ursprüngliche Sinn oder das Ziel des ursprünglichen Yoga ist sozusagen die Selbsterkenntnis, zu dir zurückzufinden. Das ist ein innerer Weg, ein spiritueller Weg, der dich zu dir zurück begleiten kann und darf, um zu erkennen, wer du im Kern tatsächlich bist. Sprich, die Illusionen, die in unserem Kopf, in unserem Ego kreiert werden, die Konditionierungen, mit denen wir durchs Leben gehen, die wir gelernt bekommen haben von klein an, dass wir das loslassen und diese Gedankenspiralen, diese Unruhen im Geist zur Ruhe bringen. Und genau das wird auch in den Yoga-Texten beschrieben, den sogenannten Yoga-Sutras, die von einem weisen Inder verfasst wurden, der Patanjali hieß. Und in diesen Sutras geht er näher auf den sogenannten Raja-Yoga ein. Also es gibt unterschiedliche Yoga-Wege, wie man zu dieser Selbsterkenntnis finden kann. Da kann sich jeder den Pfad aussuchen, der mit ihm am meisten in Resonanz geht. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Bhakti-Yoga, die Hingabe an das Göttliche, was häufig mit Chanting praktiziert wird, also mit Singen, mit Mantra-Singen. Oder es gibt das sogenannte Jnana-Yoga, das ist das Yoga des Wissens, der Intelligenz. Oder das sogenannte Karma-Yoga, in selbstloser Akt, selbstlose Handlungen. Oder eben das sogenannte Raja-Yoga. Und das Raja-Yoga wird insbesondere in den Yoga-Sutras festgehalten, die wie gesagt von Patanjali verfasst wurden. Und das Yoga-Sutra besteht aus 4 Kapiteln. Und im Kapitel 1 wird im Sutra Nummer 2 das Ziel des Yoga, oder ja, der Purpose, der Grund für die Yoga-Praxis näher beschrieben. Und dort heißt es Yogas Chitta Vritti Nirodaha. Und das bedeutet so viel wie: durch das Yoga werden die Unruhen im Geist oder die Bewegungen, die Fluktuationen in unserem Geist, in unserem Kopf, also all die Gedanken, die wir haben, zur Ruhe gebracht bzw. reduziert. Und Patanjali beschreibt genauer den 8-gliedrigen Pfad, den sogenannten Ashtanga-Yoga. Und dort werden 8 Pfeiler aufgelistet und beschrieben, nach denen der Yogi, der sich auf dem Raja-Pfad befindet, leben kann. Und da werden unter anderem ethische, moralische Richtlinien vorgegeben, die sogenannten Namas und Niyamas, Yamas und Niyamas. Dann wird unter anderem werden die Asanas beschrieben, dann wird die Atempraxis, das Pranayama beschrieben. Danach geht es weiter in das sogenannte Pratyahara, was so viel bedeutet wie der Zurückzug von den Sinnen. Also je weniger man seine fünf Sinne ins Außen fokussiert, desto mehr kann man seine Energie ins Innen hinein fokussieren und in dieses Bewusstsein zurückkommen. Und dann kommen noch weitere Wege, die in die Meditation führen, Dharana, Dhyana, und der letzte Punkt sozusagen ist dann das sogenannte Samadhi, was so viel wie Ecstasy oder die Vereinigung mit dem Göttlichen bedeutet. Man kann es auch jetzt unter Anführungsstrichen auch Erleuchtung nennen. Aber selbst beim Samadhi gibt es dann noch weiterführende Pfade oder tiefere Ausführungen von Samadhi, die also in den Zustand von Kevala, was es dann im Sutra 4 beschrieben wird, im Kapitel 4 der Yoga Sutras beschrieben wird. Ja, so viel ein bisschen zu dem Ursprung des Yogas. Und ja, ich selbst bin vor über 10 Jahren zum allerersten Mal auf Yoga gestoßen. Es war in etwa 2011. Und ich habe mir damals ein Buch gekauft, habe mich so ein bisschen eingelesen, weil ich da irgendwie so einen inneren Ruf gespürt habe. Und ich habe dann mit YouTube-Videos angefangen, so ein bisschen zu praktizieren und habe gemerkt, das tut irgendwie gut. Das ist irgendwie was anderes, was Besonderes. Und ich habe dann 2015 meine erste Yoga-Klasse genommen und das war auch eine ganz wundervolle Lehrerin. Da habe ich dann eben jedes Mal gespürt, wow, ich bin so energiegeladen danach, ganz egal, wie ich hingekommen bin. Ich spüre mich so, ich fühle mich so in mir ruhend und bei mir angekommen. Und dann bin ich da ja tiefer eingetaucht und weitergegangen, habe meine eigene Praxis ein bisschen vertieft. Und war dann 2017 im Januar zum allerersten Mal in Asien, in Thailand. Und dort war ich auf einem Yoga-Retreat, was auch wundervoll war und schön. Und mich auch nochmal stärker in die Yoga-Praxis und auch zu mir gebracht hat. Und dann habe ich mich nach dem Studium dazu entschieden, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen. Und meine Intuition hat mich ganz, ganz stark ins Ausland geführt und ja, da dann nach Indien. Ich hatte auch überlegt, die Ausbildung in Deutschland zu machen. Allerdings ist insbesondere, was so die spirituellen Themen angeht und meinen spirituellen Kern angeht, ist Englisch so meine Herzenssprache, würde ich sagen. Also da verspüre ich ja, eine sehr starke Verbindung zu dieser Sprache, aus welchem Grund auch immer, aber es hat für mich so eine Sanftheit und Leichtigkeit und Offenheit. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, nach Indien zu gehen für einen Monat. Das war im März 2018, da bin ich nach Rishikesh gegangen, das erste Mal auch alleine auf einer großen Reise. Und ja, es ist schwer, das Ganze in Worte zu fassen. Und wenn ich da mich daran zurückerinnere, bekomme ich auch wieder riesengroße Gänsehaut über meinen ganzen Körper. Weil es war tatsächlich so, ich habe dort die erste größte spirituelle Transformation für mich erlebt. Und als ich zurückgekommen bin, war ich im Inneren nicht mehr derselbe Mensch. Also das hat so viel in mir bewegt, so viel mit mir gemacht und mich sehr stark erinnern lassen an den Kern in mir und den Kern in uns allen. Aber insbesondere natürlich darf ich das in meinem Körper erfahren durch meine Seele. Ja. In Rishikesh, man kann sich die Stadt so ein bisschen, Ja, auf der einen Seite chaotisch vorstellen und Indien, ist so die Kluft zwischen Reich und Arm sehr, sehr groß. Und die Armut kannst du direkt, also überall wahrnehmen. Und auch, ja, es ist komplett anders als bei uns im Westen. Die Infrastruktur ist selbstverständlich nicht so ausgebaut. Ich bin damals am Flughafen in Neu-Delhi gelandet und mit dem Taxi abgeholt worden. Und ja, das war eine 7, 8, 9 Stunden Autofahrt bis nach Rishikesh. Und es war auch ziemlich heiß damals. Und ja, auch das Autofahren ist etwas chaotisch in Indien, um das mal ein bisschen ja, dezent auszudrücken. Und hier wird sehr viel gehupt. Deswegen habe ich auch schon am Anfang gesagt, eventuell kann man auch das ein oder andere Auto und das Hupen wahrnehmen. Und naja, aber als ich dann in Rishikesh ankam und durch Rishikesh fließt auch der heilige Gangesfluss, also der von den Indern dort auch als sehr besonders und heilig angesehen wird. Und Rishikesh ist eine sehr hoch, also energetisch hochschwingende Stadt. Also dort sind die, wie ich das wahrgenommen habe, von den verschiedenen Orten, an denen ich bereits war in meinem Leben, habe ich dort eine starke Verbundenheit in diesen kollektiven Energien wahrnehmen können. Ja, ist auch nicht so verwunderlich, wenn man sich da so ein bisschen umschaut. es gibt ganz, ganz, ganz viele Yogaschulen und es werden sehr viele Zeremonien dort auch veranstaltet. Und viele Tempeln sind dort. Das Himalaya-Gebirge ist quasi gleich so oder es ist so am Fuße des Himalaya-Gebirges gelegen. Und ja, ich durfte dann einen Monat in dieser Yogaschule mit etwa 15 bis 20 Gleichgesinnten, Yoga, spirituell Suchenden, Yogis und Yoginis verbringen und mit fantastischen Lehrern, die alleine durch ihre Präsenz, alleine durch ihre Energie etwas mit deiner Energie machen. Es war eine sehr intensive Zeit, körperlich intensiv. Ich hatte die ersten 2 Wochen jeden Tag so einen starken Muskelkater, dass ich, als ich morgens aufstand, mich gefühlt hätte, als wäre ich 80, 90. Da habe ich meine Yogamatte geschnappt und bin um 6 Uhr morgens hoch ins Yogaschala, in den Yogaraum gegangen und wir haben weiter praktiziert. Und wir hatten einen Stundenplan mit unterschiedlichen Themengebieten und Stunden. Da war unter anderem Philosophie mit dabei, wo wir dann eben zum Beispiel in die Yoga Sutras eingetaucht sind, in die Geschichte des Yogas. Dann hatten wir Anatomie und Physiologie. Dann hatten wir Alignment Classes, sprich, wie man beim Yoga unterrichten die Asanas, also die Yoga-Position, auch korrekt ausführt und auch an deinen Students, also an deinen Schülern auch anpasst. Und dann hatten wir auch Meditationsklassen, Meditation and Relaxation und auch Mantra-Klassen, wo wir auch Mantras gesungen und gelernt haben. Und natürlich die Asana-Praxis. Morgens und nachmittags jeweils 2 Stunden und Pranayama, also Atemtechniken gelernt. Ja, es war ein sehr vielfältiges, ein buntes, ein breites Spektrum, in das wir eintauchen durften. Und die Yogaschüler kamen aus den unterschiedlichsten Ländern. Also das war auch so bunt zusammengewürfelt und wir haben wundervoll harmoniert. Und ja, es war eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Und ich habe während dieser Zeit, insbesondere in den Meditationsklassen, so viel Tiefe wahrnehmen können, zu der ich zwar immer so ein bisschen einen Zugang hatte. Ich hatte das in meinem Interview auch erwähnt, dass ich diese Tiefe in mir auch schon als Kind in Momenten, als ich alleine war und in Momenten von Ruhe wahrnehmen konnte, aber dass ich dem nicht so den Raum geschenkt habe. Weil dann auch immer die Ablenkungen im Außen da waren, weil ich auch nicht diese Zeit für mich hatte und auch nicht irgendwie im Außen gelehrt oder gezeigt bekommen habe, was das ist oder dass das auch eine Bedeutung hat oder dass das auch, dass das eigentlich so der Ursprung von mir ist. Und dort habe ich dann einen riesengroßen Raum geschenkt bekommen von den Lehrern. Und nicht nur das, sie haben uns dabei unterstützt, in diese Tiefe hineinzugehen, hineinzuspüren, wahrzunehmen, zu fühlen, um mit diesem Inneren, mit dieser Tiefe präsent zu sein. Und ein Guru, ein Lehrer, der ist nicht da, um dir Informationen weiterzugeben auf mentaler Ebene, um dich irgendwo ein Stück weit intelligenter zu machen oder dir bestimmte Dinge zu lehren. Das ist Teil davon, aber das dient lediglich als Unterstützung, dass du dich daran erinnerst und den Weg für dich selbst findest. Ein Guru ist so ein Wegbegleiter, der dich vom Dunkel ins Licht führt, begleitet, dich an der Hand nimmt. Und dieser innere Weg ist eben kein Weg des mentalen Verständnisses. Also wir können uns natürlich über Yoga belesen, wir können uns Informationen einholen, so wie wir das auch in der westlichen Welt mit allen anderen Dingen machen, ne, uns informieren, wie auch über die Ernährung, ne, Informationen einholen und Wissen aneignen und nach diesen mentalen Konzepten leben. Aber das ist nicht dieser spirituelle Weg. Der Kern dieses ganzen Yogas und des Tiefgangs ist eine innere Erfahrung, die nur du für dich selbst machen kannst. Und das kann dir keiner abnehmen, das kann keiner für dich machen, indem du selbst tief in dich eintauchst. Und durch die unterschiedlichen Yoga-Praktiken eben deinen Geist auch zur Ruhe bringen kannst, dass er nicht mehr so laut ist. Und dass du dann ins Herz, in deinen Körper, in dein Energiefeld hineinspüren kannst. Und letztlich dann die Göttlichkeit wahrnehmen kannst, erkennen kannst, dich daran erinnerst. Die Göttlichkeit, die von Anbeginn der Zeit in dir steckte und immer in dir stecken wird. Und deine Seele ist nichts anderes als eine Verbindung, eine, im Englischen gibt es so schön das Wort Extension, so eine Verlängerung, so eine Ausführung, so ein Teil des Göttlichen. Man kann sich das auch so vorstellen, wie ein Baum, der ganz viele Blätter trägt. Und diese Blätter, die sind alle an diesen Baum gebunden. Die Wurzel, der Ursprung des Baums, das ist Gott, das ist die Göttlichkeit, das ist die göttliche Energie, der Ursprung des gesamten Universums, der gesamten Existenz. Und daraus entwickeln sich unterschiedliche Ausführungen. Dann geht der Baumstamm hoch und dann entwickeln sich die Äste daraus und daraus dann die Blätter. Und all diese Ausführungen sind die Seelen, die mit diesem Göttlichen verbunden sind. Und du bist eine davon. Und somit Gott oder das göttliche Prinzip oder wie du es auch immer nennen möchtest, ist nicht eine separate, eine externe Entität oder ein Wesen, das sich außerhalb von dir befindet. Das ist nur unsere Sichtweise, weil wir uns aktuell in dieser dreidimensionalen Welt hier auf der Erde in einem separaten Körper befinden. Aber energetisch gesehen sind wir eins. Und du kannst Gott auch nur in dir erkennen, in deinem Energiefeld. Ja. Und ich hatte, um nochmal so auf meine Erfahrungen zurückzukommen, ich hatte eine besondere Verbindung mit dem Meditationslehrer in Rishikesh. Oh, ja, da war so eine bestimmte Resonanz da. Er hat von Dingen erzählt und Dinge ausgesprochen, die meinen Kern so stark berührt haben, dass mir einfach häufig nur die Tränen gekommen sind. Als Zeichen dafür, dass ich mich erinnert habe. Und ich habe sehr viele Tränen dort vergossen. Und es war ein Gefühl der Erleichterung. Und oft in diesen Momenten wusste ich überhaupt nicht auf rein mentaler Ebene, also rein rational, warum ich jetzt so viel weinen muss, warum das alles passiert. Aber das müssen wir auch nicht wissen. Das sind Dinge, das sind so viele Dinge, die sich in unserem Unterbewusstsein ja angehäuft haben und die sich nach und nach lösen dürfen. Und wir müssen da auch nicht tiefer reingehen und das analysieren und ein Konzept daraus machen und das irgendwie tiefer bearbeiten, wenn man auch schon in diesem Loslassensmodus ist und auch schon im Weinen ist, dann darf man das einfach zulassen. Und ich habe dann teilweise 10 Taschentuchpackungen weggeheult und danach habe ich mich gefühlt, es wäre energetisch gesehen ein riesengroßer Stein von meinen Schultern gefallen. Und das wäre ich irgendwie so, ja, so viel Leichtigkeit ist aufgekommen, das würde ich so ein bisschen auf Wolken gehen. Und ich hatte dann auch noch einen Moment in Rishikesh, den ich auch jetzt sehr gerne mit dir teilen möchte, der mir so nahe ging und den ich nie vergessen werde. Und zwar bin ich eines Tages aus dem Yogaschala rausgegangen und ich bin dann so auf die Straße gegangen und es war, also wie gesagt, die Armut ist dort hoch in Rishikesh. Es ist auch ziemlich dreckig, es laufen Kühe auf der Straße herum. Die Straßen sind überhaupt nicht irgendwie betoniert oder irgendwie schön fahrbar gemacht. Aber ich bin da rausgegangen und ich habe die Schönheit und die Magie in allem gesehen, was so vor mir war. Ich habe die Luft wahrgenommen, den sanften Wind, der meine Haare gestreichelt hat. Ich habe einen Baum wahrgenommen und habe da die Einheit, die Verbindung gespürt. Ich war so verbunden und so stark in meinem Herzen, dass ich nicht anders konnte, als mit einem großen Lächeln durch die Gegend zu laufen, jeden Menschen ein großes Lächeln zu schenken, eine Begrüßung zu schenken. Menschen, die vielleicht Hilfe bräuchten, zum Beispiel beim Tragen von einer alten Dame, die schwere Einkaufssäcke, Tüten getragen hat, der habe ich dann einen Sack abgenommen und ihr dabei geholfen. Und diese Glückseligkeit, dieses Gefühl von Verbundenheit im Yoga oder im Sanskrit, in der Hindi-Sprache nennt man das auch Ananda, was so viel bedeutet wie Bliss oder Glückseligkeit. In diesem Gefühl habe ich mich entfaltet, ich habe es in mir entfalten lassen, die Liebe durch mein Herz fließen lassen. Und ich war so präsent mit allem im Hier und Jetzt, wie ich das noch nie in dieser Lebenszeit erfahren habe. Mein Herz hat sich zum ersten Mal öffnen dürfen. Es hat sich zum ersten Mal öffnen können. Und ich war aber damit, als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, erstmal absolut überfordert. Und von meiner Rückreise möchte ich auch gerne noch eine Erfahrung mit dir teilen, die mir auch sehr, sehr, sehr stark in Erinnerung bleibt oder blieb. Ich bin damals mit dem Flieger von Neu-Delhi über Helsinki, war das Finnland genau, mit Finnair, dann zurück nach Berlin geflogen, wo ich damals gelebt, also ich hatte in Potsdam gelebt. Und am Flughafen in Indien war ich so aufgeladen, noch so voller Energie und ich durfte noch so in diese indische kollektive Energie mich so richtig baden und eintauchen. Und ich habe am Flughafen dann auch ganz unvorhergesehen meinen Meditationslehrer getroffen. Das war mir, also es war uns gar nicht bewusst, dass wir zur selben Zeit ähnliche Flüge hatten. Und ich habe ihn, wir haben uns damals noch gesehen und ich bin ihm nochmal in die Arme gefallen und habe ihm nochmal aus ganzem Herzen bedankt für alles. Und dann bin ich in den Flieger gestiegen und bin nach Finnland geflogen, also nach Helsinki geflogen. Und dann bin ich dort ausgestiegen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich stand dann auf diesem Flughafen, in diesem Flughafen. Und ich habe die Menschen beobachtet. Ich habe mich umgeschaut. Ich bin da gestanden, wie so ein kleines Kind. Ein kleines verlorenes Kind, das von seiner Mutter verlassen wurde. Mein Herz war so weit offen. Und was ich da im Außen wahrgenommen habe. Das waren Menschen, die ihr Bewusstsein vollkommen im Kopf haben, die durch die Gegend gelaufen sind. Ich möchte es etwas überspitzt sagen, wie Roboter, konditioniert, programmiert, feststeckend in dieser Matrix, in diesem System, gleichzeitig voller Leid, voller Traumata, gefangen in ihren Gedanken, in ihrem Kopf, in diesen Konditionierungen, in diesem System. Und ich habe diesen Kontrast zwischen Indien und Europa in diesem Moment oder zwischen Asien und Europa. Selbe Erfahrungen habe ich mit Thailand und Bali gemacht. So stark wahrgenommen, dass so nach und nach und nach und nach, nachdem ich erneut Tränen geheult habe, dass sich mein Herz wieder verschlossen hat. Und in dem Moment habe ich besser denn je verstanden, warum. Warum wir alle so leben. Und warum wir unser Herz verschließen, wenn wir in diese Welt, in diese Gesellschaft, in diese Matrix hineingeboren werden und von klein an in ein System eingezwängt werden, das es nicht erlaubt, unseren Kern, unsere Seele, unsere Wahrheit zu leben, nach außen zu lassen, frei zu lassen, frei sein, in Freiheit lebend. Und ich bin dann zurück nach Deutschland und habe erstmal lange Zeit gebraucht, um die Erfahrungen aus Indien für mich zu integrieren, zu verdauen, zu verarbeiten. In dem Jahr wurden auch meine Verdauungsprobleme stärker. Auf dieses Thema gehe ich in einer anderen Podcast-Episode im Detail ein. Jedenfalls war das so ein bahnbrechendes Ereignis für mich, das mich innerlich zurückverbunden hat. Und gleichzeitig durfte ich dann in den nächsten Jahren nach und nach für mich lernen, mit dieser Verbundenheit, mit diesem ja, herzöffnenden, mit dieser herzöffnenden Phase, in der ich leben durfte und die ich erfahren durfte, mit dieser umzugehen und diese auch an anderen Orten für mich zu integrieren und zu nähren. Und ich wusste, dass wenn ich dann in dieser Kraft stehe, irgendwann, wenn ich dazu bereit bin, dann möchte ich das nach außen tragen und mit der Welt teilen. Ich war am Anfang noch viel zu überfordert, um das irgendwie weiterzugeben oder auch Yoga zu unterrichten. Da habe ich dann auch überhaupt nicht damit resoniert, wie der Yoga im Westen gelehrt wird und praktiziert wird oder weitergegeben wird, weil das für mich so etwas Tiefes ist, mit dem ich erstmal selbst lernen durfte, umzugehen. Ja, Yoga bedeutet für mich, zurück nach Hause zu kommen. Zurück in mein Zuhause, in unser Zuhause, in das göttliche Zuhause. Und ich möchte diese Episode jetzt gerne zum Ende bringen. Ich möchte mich aus Herzen bei dir bedanken, dass du mir dein Ohr geschenkt hast, dein Gehör. Und ich möchte diese Episode auch gerne noch mit 3 Om und 3 Shanti beenden. Wenn du möchtest, wenn du Resonanz in dir verspürst, dann kannst du sehr gerne daran teilhaben und mich in dem kleinen Mantra-Gesang begleiten. Danke dir, danke an dich, danke an deine Seele und Namaste, du wundervoller, wundervolle Seele. Tiefen Atemzug und einmal tief ausatmen. Nochmal einatmen Ciao.